Also wir können das Bild gern wegmachen und auch die Leinwand hochmachen. Ihr werdet dann wahrscheinlich verstehen, warum das euch irritieren würde. Wir wollen uns heute mal, oder andersrum angefangen, dieses Lied, was wir eben gesungen haben, oder mit diesem oder einem ähnlichen Lied, da sind vor einigen Tagen etwa 50.000 Israeliten unterwegs gewesen durch Wüstenland. Deswegen dachte ich, ist das mit dieser schönen grünen Landschaft nicht ganz so naheliegend. Es stimmt, es ist nicht ganz so nach unserem Zeitverständnis korrekt, wenn ich sage vor wenigen Tagen. Aber da wir es ja gewohnt sind, in Lichtjahren und Jahrmillionen zu reden, ist dieses Ereignis, von dem wir reden wollen, was nur 2.500 Jahre zurückliegt, sowas wie gestern gewesen. Nicht, dass jemand denkt, das ist eine uralte Geschichte und die geht uns nichts an und das ist so alt, dass wir damit gar nichts mehr anfangen können oder anfangen wollen. Die Situation ist folgende. Wir sind im Jahre 520 vor unserer Zeitrechnung. Der persische König Kyros erlaubt den Juden, die in seinem Reich als Asylanten leben, zurückzukehren nach Jerusalem, um den Tempel dort aufzubauen. Das war sein Auftrag an sie. Und er sagte, wer will, soll also gehen und darf gehen und hat ihnen also auch verschiedene Unterstützung zugesagt. Das waren etwa diese 50.000, die sich damals aufmachten. Ich stelle mir vor, es ist nicht genau beschrieben, aber jüngere Familien, aber auch ältere, die gerne wieder in ihre Heimat zurück wollten. Und das finden wir, oder diese Situation, oder in die Situation hinein spricht ein Prophet Haggai. Und aus diesem Buch Haggai wollen wir uns heute einiges lesen und anhören und vielleicht mal über zwei Sachverhalte nachdenken, die da so wichtig sind. Also ich lese aus dem Propheten Haggai, das ist also ziemlich weit am Ende des Alten Testamentes, den ersten Vers im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohenpriester, folgendermaßen. Also, das ist die Situation. Die Juden, die damals aufgebrochen sind, wie gesagt, vielleicht mit so einem Lied, dir zur Verfügung, endlich geht es los, mein Gott und mein Herr, dir zur Verfügung, je länger, je mehr, in Freud und in Leid, wollen wir uns aufmachen und wollen diesen Tempel aufbauen. Sie kommen also dort an, in Jerusalem, finden eine Trümmerwüste vor, alles kaputt, der Tempel kaputt, die Häuser kaputt, Birken auf dem Dach, wie wir das so kennen von den Ruinen, die auch bei uns stehen, unwohnlich, unwirtlich. Und das Erste, was sie machen, sie bauen den Brandopferaltar auf. Das finden wir im Buch Esra, wer das mal lesen möchte, dort ist das beschrieben. Sie fangen also an, holen Steine zusammen aus den Trümmern, die da rumherliegen, und bauen den Brandopferaltar auf und führen dort die regelmäßigen Opfer wieder ein. Ganz regelmäßig opfern sie wieder. Sie beginnen wie eine Art Gottesdienst, in ganz bescheidener, in ganz abgespeckter Form, so wie es ihnen also damals möglich gewesen ist. Und dann lesen wir, nachdem sie das also geordnet hatten, dann gaben sie Geld, sie hatten also Geld mit, sie waren keine armen Leute, die irgendwie abgerissen da zurückkamen, sondern sie waren mit Geschenken gekommen, sie hatten Unterstützung bekommen. Und da lesen wir, dass sie den Zimmerleuten Aufträge gegeben haben, Holz herbeizuschaffen, dass sie den Steinmetzen die Aufträge gegeben haben, die Steine zu behauen oder aus den Trümmerbergen gute Steine herauszusuchen, um dort diesen Bau zu beginnen. Das hat etwa 2 Jahre gedauert, so lange haben sie gebraucht, bis sie alles zusammen hatten. Und dann machen sie ein großes Fest und wollen dort den Grundstein für die Tempelmauern wiederlegen. So ein Fest, in einer Größe, wie es die Leute, die Bewohner dort noch nie erlebt hatten. Es muss ein unbeschreiblicher Lärm gewesen sein. In der Bibel steht, man hat es sehr weit gehört. Und da hat man natürlich auch gefragt, was soll das, was ist dort los, was passiert da? Und es kam also sehr schnell der Gegenwind und man hat sie angeschwärzt, die Juden, die da bauen wollten, sogar mit einem Schreiben an den König. Und wie das ist, wenn man Ärger mit den Nachbarn hat, das kam natürlich gleich vom Amt Baustopp. Aus Stopp, nichts mehr. Und 16 Jahre lang ruhte der Bau. Zuerst durften sie nicht bauen. Dann haben sie wahrscheinlich angefangen, sich selber einzurichten. Und da war gar kein Gedanke mehr dran anzubauen. Und genau in diese Zeit hinein, also diese 16 Jahre Baustopp, kommt der Prophet Haggai nach Jerusalem. Wir wissen nichts von ihm weiter. Man nimmt an, dass er nicht mehr der Jüngste war und vielleicht sogar den alten Tempel noch gekannt hat, irgendwie gesehen hat, vielleicht als Kind. Also dieser Mann ist das. Und der spricht nun zu den Menschen dort. In Esra lesen wir, dass das Volk erschlafft war. Diese anfängliche Begeisterung, diese Aufbruchstimmung war vorbei. Es war die Routine eingekehrt, der Alltag eingekehrt. Die Prioritäten hatten sich verschoben und ihnen wurde ganz anderes wichtig. Und nun lese ich euch die nächsten Verse, um zu hören, was der Prophet Haggai seinen Landsleuten sagen musste. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen? Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Das klingt nicht gut, diese Rede. Manchmal steht in der Bibel, es ist eine harte Rede. Wer kann sie ertragen? Der Prophet muss seine Volksgenossen aufrütteln. Richtet euer Herz auf eure Wege. Also denkt mal darüber nach, was ihr hier macht. Überlegt mal, was ihr tut. Ist das das, was ihr vorhattet? Macht doch mal eine Standortbestimmung. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben da früher noch gelernt, wenn man irgendwo hingehen wollte, man musste die Landkarte erst einmal einnorden. Das wird wahrscheinlich heute gar niemand mehr wissen, weil alle auf ihrem Telefon Google Maps und alles Mögliche drauf haben. Aber ich fahre ja viel im Auto mit Navi, Navi-System. Und da dachte ich mir, wenn ich jetzt die Antenne, die ich im Auto habe, abzwicke, oder abziehe, wie auch immer, und dann in mein Navi eingebe, dort und dort möchte ich gern hin, dann ist das hilflos. Es weiß nicht, wo es gerade ist. Also ihr merkt, es ist ja ganz wichtig zu wissen, wo bin ich gerade? Wo stehe ich gerade? An welchem Punkt bin ich gerade? Sonst finde ich den Weg zum Ziel nicht. Ich weiß zwar das Ziel, wo ich hin will, aber den Weg finde ich nicht. Also ganz wichtig, richtet euer Herz auf eure Wege. Überlegt, was ihr gerade macht, wo ihr gerade seid. Und da muss er ihnen sagen, wisst ihr, ihr habt getäfelte Häuser. Und dieses Haus Gottes, also spricht Gott ja über den Propheten, und mein Haus liegt verödet da. Es ist eine Ruine. Das heißt also, sie haben sich eingerichtet. Sie haben ihre Sendung, diesen Auszug, den sie damals so begeistert gemacht haben, gar nicht mehr im Blick. Sie wissen vielleicht gar nicht mehr richtig, warum sie dahin gezogen sind. Haben vielleicht schon ein Feld sich angelegt, einen Weinberg gemacht, irgendwo eine kleine Herde sich geschaffen von Tieren, kleinen Wohlstand. Die ganze Verheißung Gottes, die sie auch hatten, als sie losgezogen sind, haben sie gar nicht mehr im Blick. Und der Traum von einem eigenen Gottesdienst, einem eigenen Tempel ist aus. Aus dieser Aufbruchstimmung ist eine Lähmung geworden. Da bewegt sich nichts mehr. Vielleicht kennen wir sowas auch. Wir sind ganz begeistert, kommen irgendwo zurück von der Bibelwoche, von der Konferenz, von irgendeinem Pfingstwochenende. Und dann kommt der Alltag wieder und es lässt nach. Vielleicht haben Sie noch den Opferdienst gemacht. Das ist in der Bibel nicht so beschrieben. Vielleicht haben Sie die Tradition noch gehalten, regelmäßig auf dem Opferaltar, der war ja nun schon gebaut, zu opfern. Aber weiter ging nichts. Da ist kein Leben gewesen, kein geistliches Leben. Da gab es keine Anbetung Gottes, wozu der Tempel ja da war. Da gab es keine Verherrlichung Gottes. Da war nichts. Gott war einfach zurückgesetzt und spielte keine Rolle mehr. Und das ist eigentlich traurig, weil sie nämlich, als sie in Babylon waren, gejammert haben. Ne? Da steht nämlich in einem Psalm, Psalm 137, ist ihre Stimmung ausgedrückt. An den Strömen Babels, sagten sie damals, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionlieder. Wie sollten wir dem Herrn Lieder singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde ich vergessen meine Rechte. Das war ihre Sehnsucht. Das war ihr Wunsch. Und nun waren sie in Jerusalem und nun war nichts mit singen. Bestimmt hatten sie ihre Zittern mitgebracht, ihre Noten, alles dabei. Aber sie haben nichts dort gesungen, nichts hören wir davon. Und es gibt einen Psalm oder einen Vers in einem Psalm, da wird auf eine andere Situation Bezug genommen, nämlich als die Israeliten in der Wüste unterwegs waren und viel gejammert haben. Und da wollten sie was zu trinken und da wollten sie mal Fleisch und dann hat ihnen das Gemüse nicht gepasst und immer wieder war etwas. Und dann steht in dem Psalm 106, sie hatten Begierde in der Wüste, sie wollten vieles und sie versuchten Gott immer wieder. Und da steht, und da erfüllte er ihnen ihre Bitte, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Kennt ihr eine solche Situation? Da haben Menschen alles, was wir denken, was wir wünschen, was wir uns vorstellen könnten. Bestimmt kennt jeder solche Menschen. Vielleicht geht es uns vielleicht auch manchmal so. Und doch hören wir von ihnen, sie sind unzufrieden, sie sind unglücklich. Es ist nicht das, was sie sich wünschen, wenn man sie richtig fragt. Er sandte Magerkeit in ihre Seelen. So etwa müssen wir uns das also dort vorstellen, in Jerusalem. Und nun sagt er ihnen also diesen Hinweis, richtet euer Herz auf euren Weg und nehmt endlich zu Herzen, was mit euch passiert ist. Und da haben sie wahrscheinlich ganz viele Erfahrungen gemacht. Er spricht sie an. Ihr habt viel gesät. Ihr habt viel Arbeit euch gemacht. Ihr habt nichts geerntet. Es gab Enttäuschungen. Woher soll denn Kraft kommen? Woher soll Motivation kommen? Nichts gelingt euch doch. Und nun gibt es immer diese Abwägung, dass die einen sagen, ja, der Tempelbau, da geht nicht voran, weil die Umstände schlecht sind. Wir haben schlechte Nachbarn und der König hat es nicht erlaubt und die Baupreise fürs Material sind auch gestiegen. Und es gibt ja viele Gründe, die wir immer wieder anführen können, wenn wir irgendwas nicht voranbringen wollen. Aber vielleicht ist es gerade umgedreht. Vielleicht muss man das gerade um 180 Grad kippen, dass man sagen muss, ja, die Umstände sind schlecht, weil der Tempelbau nicht vorangeht. Vielleicht müsst ihr mal so rumdenken. Vielleicht habt ihr einfach nur die Prioritäten verschoben oder falsch angesetzt. Im Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, gibt es ja diesen ganz bekannten Satz, der immer wieder mal zitiert wird. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch das alles zukommen, was nötig ist, was wichtig ist, was ihr braucht. Manchmal denken wir, ja, zuerst muss ich dies und jenes schaffen. Dann haben wir gute Voraussetzungen, um den Tempel Gottes zu bauen. Für damals. Und was sagt der Prophet im Vers 8 zu ihnen? Ich sage euch, wie es gehen kann. Ich sage euch, was ihr machen müsst. Steigt hinauf ins Gebirge, bringt Holz herbei und baut das Haus. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Brachte es heim, so blies ich hinein. Also, endlich wissen wir es wieder. Gott ist schuld. Gott ist dran schuld, dass es bei mir nicht vorwärts geht. Ne? Ich bringe was nach Hause und Gott sagt, da habe ich ihn reingeblasen, weggepustet und fort war's. Sehr schnell sind wir dabei, solche Gedanken zu haben und das zu überlegen und das so auch zum Ausdruck zu bringen vielleicht. Gott ist dran schuld. Ich mache alles Mögliche, aber er lässt das einfach nicht zu, dass da was Gutes draus entsteht. Sehr interessant ist es aber, dass hier von den Menschen gesagt wird, sie hörten auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten. Sie hörten auf die Stimme des Herrn und auf die Worte des Propheten. Sie, das sind der Zerubabel, das ist der Jeschua und es ist das Volk. Alle haben gehört, nicht nur die Oberen. Und das Volk hat gesagt, geht uns nichts an, die entscheiden immer über uns. Nein, alle haben zugehört, alle haben das gehört. Und alle haben oder alle wollen eigentlich jetzt, nachdem sie es gehört haben, Gott die Bedeutung zukommen lassen, die ihm gebührt. Und das nicht nur mit Worten, sondern steigt hinauf. Also ins Gebirge hinauf steigen scheint anstrengend zu sein. Sonst hätte man das vielleicht nicht so benannt. Steigt hinauf. Das heißt, macht euch auf oder auch geht hin. Diesen Befehl hörten wir öfters in der Bibel an Menschen. Geht hin. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, von Abraham bis heute, beginnt immer mit diesem Satz, gehet hin, mache dich auf, beginne. In der Matthäus-Evangelium erzählt unser Herr ein Gleichnis von einem Mann, der hat einen Weinberg und zwei Söhne. Und sagt zu dem einen, es gibt Arbeit im Weinberg, bitte mach das, geh hin. Du sagst ja, nee. Passt mir nicht, ich gehe nicht hin. Ich gehe nicht. Sag er zu dem Zweiten, bist du so nett, geh hin, mach das. Jawohl, gar keine Frage, klar gehe ich. Und dann sagt der Herr, und er ging aber nicht hin. Und dann fragt er seine Zuhörer, Wer von den beiden, der erste hat nämlich, nachdem er das so abgeschmettert hat, sich dann überlegt, na, na vielleicht doch gut hinzugehen, die Arbeit zu machen, hat Einsehen gehabt. Wer von den beiden hat nun den Willen des Vaters getan? Der gesagt hat, ich gehe nicht und ist dann doch gegangen? Oder der, der gesagt hat, ich gehe und hat es dann nicht gemacht? Und da geht, liegt die Bedeutung auf dem Wort getan. Wer hat's getan? Nicht, wer hat gemeint und wer hat Ja gesagt und wer hat irgendwas vorgeschlagen, sondern wer hat es getan? Das ist also wichtig hier für den Haggai, als er zu seinen Volksgenossen dort spricht und ihnen den Willen Gottes sagt und die Bedenken Gottes und die Probleme, die sie haben. Baut das Haus, baut mein Haus für Gott, den Herrn. Baut nicht euer eigenes Haus, die getäfelten Häuser, von denen wir geredet haben. Was baue ich? Was baue ich? Baue ich meinen eigenen Tempel, wo ich mich wohlfühle, wo ich mir alles so zurecht baue, wie ich es brauche und zurecht schiebe, wie ich es brauche? Gott gibt den Auftrag und er gibt auch das Notwendige dazu. Das haben die Leute damals auch gehabt. Es hat nicht am Geld gefehlt, es hat nicht an Material gefehlt. Sie hatten alles dabei gehabt. Aber sie haben sich einfach ablenken lassen oder mutlos machen lassen. Das ist das große Problem, was wir halt immer wieder auch erleben und haben. Viele Konflikte verlieren an Bedeutung, wenn das gemeinsame Ziel aus den Augen kommt, aus den Augen gerät. Wenn man das nicht mehr hat, wenn man es nicht mehr vor sich hat. Und das war hier für die Israeliten der Auftrag, nach Jerusalem zu gehen und den Tempel dort aufzubauen. Als der Haggai ihnen das so sagt und der Zerubabel und der Jeschua und das ganze Überrest des Volkes das hörten, da fürchteten sie sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erwecke den Geist Zerubabels und den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscharen ihres Gottes machten am 24. Tag des 6. Monats. Diese Zusage, ich bin mit euch, die der Prophet ihnen gemacht hat. Im Vers 13 steht das. Ich bin mit euch. Das bringt sie wieder auf die richtige Position, auf den richtigen Kurs. Und diese Worte beleben sie auch wieder. Und er erweckt den Geist des Zerubabels. Zerubabel war ein Beamter, war ein Nachkomme des Königs, also schon eine wichtige Person. Und der Jeschua, das war ein Nachkomme des Hohenpriesters, also auch für das Volk eine ganz wichtige Person. Das waren die beiden Führer. Aber nicht nur die beiden erweckte Gott, sondern auch die Menschen ließen sich begeistern. Der ganze Überrest des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn ihres Gottes machten. Da war auf einmal, da streiten wieder Nachbarn, unwichtig. Da war auf einmal das Gesetz des Königs oder das Verbot des Königs unwichtig. Sie haben sich motivieren lassen, weil sie gemerkt haben, da ist jemand, der uns beauftragt, der ist doch höher und größer als alles, was hier um uns herum passiert ist. Da war es ganz interessant, das waren 24 Tage. Am ersten Tag des Monats, im sechsten Monat, am ersten Tag, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten an die Leute. Und am 24. Tag des sechsten Monats, da haben sie angefangen zu bauen. Da dachte ich, guck mal an, da haben wir noch nicht mal eine zweite Gemeindeleitungssitzung in der Zeit zusammen. Da haben die schon mit dem Bau angefangen. Die sind ja entscheidungsfreudig gewesen. Man sagt, also Ausleger sagen, diese zeitliche Verschiebung liegt daran, dass gerade Erntezeit war. Sie mussten erst die Ernte einbringen und konnten dann erst wirklich mit dem Bauen beginnen. Aber vielleicht haben sie auch in dieser Zeit viel geredet miteinander und viel überlegt und gesprochen, was dieses Wort des Propheten für sie zu bedeuten hat. Wie setze ich meine Prioritäten? Habe ich sie richtig gesetzt? Was ist das Entscheidende? Und dann lese ich weiter, 4 Wochen später, im 2. Kapitel. Im 2. Jahr des König Darius, im 7. Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Sage doch zu Zerubbabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Überrest des Volkes, und spricht, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun seid stark, Zerubbabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscharen noch einmal. Wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Das war die zweite Rede des Propheten an das Volk, nachdem sie angefangen haben zu bauen. Sie haben also jetzt ihre Prioritäten neu gesetzt. Sie haben gesagt, jawohl, das alles, was ich bisher so für mich getan habe, ist nun gewesen, wie es ist. Aber wir ändern uns, wir wechseln unsere Blickrichtung, unsere Prioritäten. Wir bauen jetzt am Haus Gottes. Wir fangen jetzt an und lassen uns von niemandem mehr aufhalten. Und nachdem sie also 4 Wochen gebaut haben, sagt doch der Prophet zu ihnen allen, sagt mal, wer ist denn von euch eigentlich noch dabei und kennt noch das Haus von früher, das alte, den alten damaligen Tempel? Es müssen also Leute gewesen sein, die auch in ihrem hohen Alter noch diesen Weg gemacht haben nach Jerusalem, um wieder dort zu sein, die sich aufgemacht haben. Ihnen war es wichtig zu sein, wo Gottes Gegenwart ist. Ich denke schon, dass es beschwerlich war für den einen oder anderen. Aber mit der Hilfe der anderen haben sie es also geschafft. Es gab also welche, die diese Herrlichkeit, die diese Pracht noch gesehen haben. Und jetzt diese traurige Realität. Was seht ihr jetzt, sagt er zu ihnen, ist es wie nichts in euren Augen. Es ist nichts da. Es ist nichts da. Denkt an das, was früher gewesen ist. Denkt dran, was sah David, was der Salomo für Mittel zur Verfügung hatten, um diesen prächtigen Tempel damals zu bauen. Und nun nehmen wir die Trümmersteine, die hier rumliegen, und versuchen da was draus zu machen. Wie sieht denn das aus? Ist das nicht ein Elend? Ist das nicht ein Elend? Wir fangen was an. Wir wollen was beginnen. Und wir bauen. Und es ist nichts zu sehen. Es kommt nicht vorwärts. Es wird nichts. Lohnt dieser Aufwand? Was haben wir in dieser Zeit erreicht? Und eine große Gefahr ist, dass dann sich wieder Enttäuschung breit macht, dass man wieder verzagt wird, resigniert und dass Zweifel kommen. Ja, ist das wirklich das Richtige gewesen? Sind wir wirklich an der richtigen Stelle hier? meiner Arbeit, hier in unserer Gemeinde, in der Schule, in meiner Familie, in meiner Verwandtschaft. Ist das wirklich die richtige Stelle? Es ist nichts zu sehen. Es ist wie nichts in euren Augen. Wenn Gott mich fragt, was ist bei mir zu sehen? Was muss ich sagen? Kann ich große Dinge vorweisen? Große Erfolge? Oder müssen wir, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch sagen, ja, wir, mit unserer Kraft ist nichts getan. Es ist so klein, was wir bewegen können. Es ist so wenig, was wir bewegen können. Im Hebräerbrief, also das ist ein Problem schon immer gewesen, der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt es, wisst ihr, wenn euch sowas passiert, wenn eine solche Situation kommt, dann schaut einfach auf Jesus. Er hat angefangen, er hat und wird vollenden. Seht auf ihn, damit ihr nicht müde werdet. Da steht Hebräer 12. Seht auf ihn, damit ihr nicht müde werdet, damit ihr nicht enttäuscht werdet. Zweimal steht in diesem Text diese Aufforderung an das Volk. Richtet euer Herz auf euren Weg. Schaut, wo ihr seid, schaut, wo ihr steht. Und zweimal sagt er zu ihnen, ich bin mit euch. Also, wenn ihr merkt, das sieht aus wie nichts, ich bin mit euch. Lasst euch nicht entmutigen. Das ist das Erste, was er ihnen so sagt, was wichtig ist für sie. Ich bin also bei euch, ich bin mit euch. In diesem ganzen, Bau sehen wir ja auch ein Bild für uns. Wir bauen ja heute keinen Tempel. Aber wir wissen, dass der Tempelbau damals mit dem Bau der Gemeinde heute vergleichbar ist. Ich denke, wir finden da viele Parallelen und da ist es wichtig, dass sich jeder einbringt. Die Gemeinschaft, das Miteinander hat Verheißung, so wie es auch hier das Volk Israel, damals die Juden, erlebt haben. Auch wenn diese Gemeinschaft ständig angefochten ist, ständig unter Beschuss des Teufels steht, er will ja immer wieder trennen, er will durcheinander bringen, er will Spaltungen machen, er will die Meinungen so weit auseinanderlaufen lassen, dass man nicht mehr zusammenkommt und nichts Gemeinsames mehr macht. Wisst ihr, heute, der Sonntag heute heißt ja Trinitatis. Pfingsten, vergangenes Wochenende, Ausgießung des Heiligen Geistes für die Menschen, für die Gemeinde sichtbar. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott Heiliger Geist. Trinitatis. Das wusste auch der Teufel, dass diese Einigkeit, das ist, was er nicht überwinden kann. Und deswegen hat er versucht, als Jesus in der Wüste damals war, diese Einigkeit zu stören, da einen Keil reinzutreiben. Guck, ich stell dich auf den Berg, schau an, die ganzen Länder, alles gebe ich dir. Ich, der Teufel, alles gebe ich dir. Du brauchst nicht mehr die Abhängigkeit vom Vater. Du kannst aus den Steinen der Brot machen, wenn du Hunger hast. Du bist da ganz frei. Du kannst tun, was du willst. Merkt ihr diese Gefahr des Loslösens, des Selbstständigwerdens, ist eine große Gefahr auch für die Gemeinde Gottes. Wenn ich nicht mehr daran denke, dass ich die Ergänzung des anderen brauche. Viele Gaben, wissen wir, sind in der Gemeinde gegeben. Alle gemeinsam dienen dem Bau der Gemeinde, dienen dem Lob und der Ehre Gottes. Wir wissen, dass Gemeinschaft heute sehr angefochten ist. Also denkt bloß an die Streitereien, die es um Familie gibt, wo man das spalten will, wo man das auseinandertreiben will. Aber das ist nur ein Beispiel. Wenn mein Leben so aussieht wie ein Nichts, dann wollen wir daran denken, dass die Anfänge Gottes mit den Menschen, mit seinem Volk oder auch mit der Gemeinde eigentlich immer so angefangen haben. Gottes Werk beginnt oft wie nichts. Als Abraham ausgezogen ist aus seiner Verwandtschaft, da war nichts Spektakuläres dabei. Der kleine David, der sich ja getraut hat, gegen den Goliath anzutreten, gelacht haben sie über den David. Was bist denn du? Wer bist denn du? Die Gemeinde, der Gemeindebau, die Gemeinde Gottes im Neuen Testament, Stephanus, hat ihn totgeschlagen. Paulus wurde verachtet. Das lesen wir in seinen Briefen. Luther musste sich verstecken auf der Wartburg. Da war nichts Großes. Der Hauskreis in Ebersdorf, wo unsere Gemeinde angefangen hat, das war doch nichts in den Augen der anderen. Da gab es Kirchen, die waren voller Leute. Und dann sitzen da so 4, 5 zusammen. Das ist doch nichts zum Vorzeigen. Das ist doch keine Erfolgsstory. Wie nichts. Aber der Haggai ermutigt seine Leute. Seid stark und mutig. So haben wir es im Vers 4 des 2. Kapitels gelesen. Und nun sei stark. Das spricht jeden an. Sei stark, Zerubabel. Sei stark, Jeschua. Und sei stark, alles Volk. Ihr alle seid gemeint. Ihr alle dürft dabei sein und dürft mitarbeiten. Ja, das ist auch eine Sache, die manchmal ein bisschen vergessen wird. Der Tempel, das hat Gott deutlich gesagt, der wird nicht vom Himmel fallen. Ihr müsst ihn bauen. Ihr müsst also Holz herbeiholen, ihr müsst Steine holen und Gerüst bauen. Ja, es ist die Gemeinde Gottes, lebt auch nur, weil Menschen bereit sind, darin und dafür zu arbeiten. Vieles will uns ja heute den Mut nehmen und die Zuversicht nehmen. Und darum ist auch für uns ein solcher Zuspruch hier ganz wichtig und macht uns Mut zum Weitermachen. Ich bin bei euch alle Tage. Es ist für Junge und gilt auch für alte Menschen. Die Probleme werden nicht ausbleiben, das ist auch unsere Erfahrung, die wir haben. Es wird vielleicht auch Zusammenbrüche geben. Aber wenn wir die Propheten des Alten Testamentes mal so an uns vorbeiziehen lassen. Es sind immer Propheten, die Hoffnung gemacht haben. Auch wenn es dem Volk Israel ganz schlecht ging. Sie haben Hoffnung gemacht, es wird besser, es geht aufwärts. Der Herr ist mit euch, er wird sich zu euch stellen und sich zu euch bekennen. Und das ist genauso auch mit uns heute. Er wird für uns sorgen. Warum sagst du Jakob und sprichst du Israel? Das wussten ja die Juden damals, diese Verse. Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und meinem Gott entgeht mein Recht. Hast du nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht, er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Das hat Jesaja schon dem Volk Israel gesagt. Und genauso dürfen wir das auch für uns hören und annehmen. Mein Wort gilt immer noch, sagt der Haggai zu dem Juden hier. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zog und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Und das kommt uns sehr bekannt vor, diese Verse, die damals der Mose dem Volk Israel gesagt hat und gesprochen hat. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund haltet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das sind diese Worte, die der Haggai hier meint. Diese Worte gelten noch und die kommen uns sehr bekannt vor. Wertvoll bist du in meinen Augen. Ein Königreich von Priestern bist du, ein heiliges Volk, und das, da denken wir an Petrus, der das ja auch so von der Gemeinde sagt und geschrieben hat. Also wir können hier vieles eins zu eins übertragen und übernehmen. Aber auf diese Zusage oder auf diese ja, diese Verheißung, da ist es sehr interessant, wenn wir in diesem zweiten Buch Mose das lesen. Als der Mose das gesagt hatte, da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Also wenn Gott dich anspricht, wenn Gott dir seine Verheißung gibt, dann musst du antworten. Dann kannst du nicht einfach zum Nächsten übergehen, dann erwartet er eine Antwort von dir. Das Volk Israel hat gesagt, das wollen wir tun, das will ich tun. Ich weiß nicht, welche Ansprüche, Ansagen, Zusprüche Gottes du in deinem Leben erlebt hast und erfahren hast. Die Frage dich jetzt, hast du darauf geantwortet? Hast du es überhört? Hast du es ernst gemeint mit deinen Antworten? Die Zusagen gelten heute noch. Das Wagnis, das bleibt natürlich, es zu tun. Man muss es ausprobieren. Da kommen wir manchmal nicht darum. Aber es ist möglich, weil er sagt, mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Das, was wir aus eigener Kraft nicht schaffen, da dürfen wir dem vertrauen, was auch Sacharja gesagt hat. Sacharja war ein Zeitgenosse von Haggai. Der hat ja gesagt, nicht durch Macht oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Das hat er damals dem Zerubabel auch zugesagt, als sie vor diesem Problem des Tempelbaus standen. Es wird also nur in der Kraft Gottes gelingen mit dieser Fertigstellung. Es geht nicht darum, ein Haus zu bauen. Das kann jeder bauen heute. Ist kein Problem oder lässt sich's bauen. Wenn hier der Tempel gemeint ist, wenn die Gemeinde gemeint ist, dann geht es um einen Ort für die Gemeinschaft mit Gott. Und einen Platz der Anbetung. Wir haben ein schönes Haus, daran gibt es gar keinen Zweifel. Aber es muss auch gefüllt werden. Und das ist wichtig. Wir füllen es, so wie ihr alle hier sitzt, wir füllen es mit unserer Gegenwart. Und wir sind die, die in diesem Haus auch Gott die Ehre geben wollen. Nur auf diesem Weg lässt sich also Gemeinde bauen. Geld und Durchhalteparolen sind da nicht unbedingt hilfreich. Die Größe der Aufgabe oder die Konsequenzen, die daraus erwachsen, könnten uns Angst machen. Aber es sollte nicht unsere Sorge sein. Gott sagt, ich bin bei euch. Und auch wenn unser Eindruck ist, es sieht aus wie nichts. Wir kommen nicht vorwärts hier. Wir machen und alle mühen sich und trotzdem passiert nichts. Und trotzdem werden es hier weniger, oder? Gibt es Veränderungen, die uns keine Freude machen? Es gibt eine große Verheißung Gottes, die er auch damals dem Volk Israel gegeben hat. Das habe ich euch vorgelesen im letzten Vers, im Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr. Für die Leute damals nicht vorstellbar. Die haben nur den ollen Steinhaufen gesehen, der vor ihren Augen lag und den Dreck und die Wüste rundum, was da zu machen ist. Aber wir wissen aus der Bibel oder aus der Geschichte auch, dass Herodes der Große, mag er gewesen sein, wie er wollte, einen sehr prächtigen Tempel gebaut hat. Also so für die Augen was. Ein großes Haus. Wir wissen aber auch, dass diese Verheißung hier viel weiter geht. Dass im Epheserbrief die Gemeinde als Tempel Gottes bezeichnet wird. Nochmal eine Stufe höher als das Steinhaus. Und in der Offenbarung wissen wir, dass einmal der Tempel als Haus gar nicht mehr existieren wird, sondern die Gegenwart Gottes wird alles erfüllen. Und da steht, und Gott wird ihr Tempel sein. Dort wird alles sich so bewahrheiten, wie es hier steht. Größer wird die Helligkeit des künftigen Hauses sein, größer als die früheren. Die große Zeit liegt also noch vor uns. Darauf können wir uns noch freuen. Und trotz unserem Stückwerk, was wir schaffen, haben wir unsere Arbeit eine gute Zukunft. Seid fest und unerschütterlich, sagt Paulus im Korintherbrief, eure Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Denn er sagt, ich bin mit euch, das hat man an den, hat der Haggai gesagt. Mein Wort gilt weiterhin, sagt er. Mein Geist leitet dich und darum fürchtet euch nicht. Amen.